Folge 159, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Advantage-Podcasts, das ja seit mehr als anderthalb Jahren mit mir und Co-Host Daniel Wolli-Massur immer wöchentlich erscheint, der eine sehr gute Challenger-Woche gerade am Spielen ist in Amerika und noch im Turnierwettbewerb ist. Und ich habe mir einen mehr als prädestinierten Podcast-Partner für heute eingeladen, inhaltlich, aber vor allem auch zeitlich passend, den deutschen Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Hallo und Grüße, ich glaube, in die Base nach Oberhaching.
Absolut. Hallo, Yannick. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf und schade, dass Daniel nicht dabei ist. Das wäre noch was Neues, was wir ausprobieren könnten mit Daniel auch mal zusammen.
Das hatten wir auch in der Theorie vor, ist zeitlich mit der Zeitverschiebung ein bisschen schlecht. Der ist gerade am Aufstehen wahrscheinlich und am Vorbereiten auf das Viertelfinale heute. Da kommen wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Du hast angesprochen, wieder mal zu Gast. Ich kann dich mittlerweile, glaube ich, als Freund des Podcasts gutes Gewissens bezeichnen. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, zu Gast gewesen in den Folgen 7, 69 und 131. In der Folge 7, mittlerweile 5 Jahre her, während der Corona-Zeit 2020, ging es vor allem um dich als Persönlichkeit, als Tennispersönlichkeit. Wer da nochmal reinhören will, das war ein Karriereinterview, fast 2 Stunden lang, kann ich nur empfehlen. Das ist ja zeitlos. Und in den anderen beiden Folgen, so wie heute auch, ging es um deine Rolle als Davis Cup Kapitän, wo wir immer in der Vor- und Nachbereitung auf wichtige Partien geschaut haben. Und das wollen wir natürlich heute auch, liebe Advantage-Hörerin. Michael ist es mit seinem Team mal wieder, darf man sagen, gelungen, sich für die Endrunde der besten 8 Teams zu qualifizieren in Bologna durch ein souveränes 4:0 gegen Japan in Tokio. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank. So, es hört sich zwar glatt an, aber klar, das waren dann schon auch knifflige Momente, die wir durchleben mussten und überstehen mussten, dass dann das Ergebnis so rausgekommen ist, wie es dann war. Aber klar, wir sind froh, dass wir uns jetzt zum 4. Mal in den letzten 5 Jahren für die Finals qualifiziert haben und genau, blicken voller Vorfreude im Endeffekt Richtung Bologna.
Definitiv. Wenn man sich auch die anderen Ergebnisse anguckt, dann weiß man das auch zu schätzen, auch wenn es eng war, was so ein glatter Erfolg bedeutet, weil die anderen waren ja sehr, sehr eng umkämpft meistens und wie du schon sagst, Kleinigkeiten entscheiden. Warum du heute hier bist, ist vor allem auch die Stammhörerinnen wissen das. Ich habe momentan privat nicht so eine einfache Zeit. Wir pflegen meine Großmutter und ich bin da involviert, sodass ich momentan inhaltlich nicht so, zumindest journalistisch, schreibtechnisch, nicht so am Puls der Wettkämpfe bin, wie auch du das vielleicht gewohnt bist. Ich war ja schon regelmäßig, du weißt, der Davis Cup ist mir wichtig als Journalist dabei, bei mehreren Endrunden, bei Qualifikationsrunden und auch bei Auswärtspartien vor 2 Jahren in Ungarn zum Beispiel, vor einem Jahr in Ungarn und dieses Jahr noch gar nicht. Und ich hatte auch nicht so die Zeit, aktuell über euren Erfolg zu berichten. Deswegen wollte ich zumindest jetzt im Nachgang das wertschätzend tun und das wollen wir natürlich gleich auch nochmal besprechen. Das ein oder andere Davis Cup Thema. Es gibt auch Fragen von Hörerinnen und anfangen wollen wir aber ganz kurz, auch wenn er jetzt nicht da ist, mit der guten Woche von Wally, über die ich euch informieren möchte, aber die meisten sind auf Stand, so wie ich das auch von euren Nachrichten auf der Instagram-Seite advantage-podcast gesehen habe. Er ist wieder im Aufwind, Michael, du kennst ihn ja sehr lange und sehr, sehr gut, kein einfaches Jahr. Großen Negativlauf gehabt am Anfang des Jahres, jetzt aber wieder reingekämpft in den Turnierrhythmus. Vor 3 Wochen ja Viertelfinale in Mallorca und jetzt auf einer 3-wöchigen Turnierreise in Amerika, in Columbus angefangen beim Challenger, aufgrund dessen, dass er ja aus den Top 500 mittlerweile rausgefallen war, weil er auch Ergebnisse zu verteidigen hatte. Musste er wieder mal in die Quali, hat das mit Bravour gemeistert und steht jetzt im Viertelfinale. Gestern ein Top-300-Spieler geschlagen, Martin aus Amerika, der auch US Open Quali gespielt hatte und ein Spiel gewonnen hat. Der steht auf 286, ganz knapp 7-5 im dritten. Und heute hat er einen ganz interessanten Gegner, deswegen wollte ich dich auch mal damit konfrontieren. Du kennst ihn natürlich. Ein Spanier, der hat letztes Jahr die US Open der Juniors gewonnen. Und wenn ich dich zu Gast habe, Jordá heißt er, 19 Jahre alt, hat sich dieses Jahr von 896 auf 325 gespielt, letztes Jahr die US Open bei den Juniors gewonnen und steht 25-9 dieses Jahr auf Challenger-Ebene mit einem Challenger-Erfolg. Wer heute schon den Podcast aktuell hört, hat vielleicht noch die Chance, das Viertelfinale zu schauen, läuft auf Challenger-TV ab 18.30 Uhr circa deutscher Zeit, heute am Freitag, den 19. September. Wenn ihr das später hört, könnt ihr ja nachlesen, ob er gewonnen oder verloren hat. Kennst du diesen jungen Spanier? Ich habe eben noch mal ein bisschen nachgelesen. Der wird vor allem in der Marca und so schon ein bisschen gehypt, auch in Spanien.
Ja, ganz interessanter Spieler. Letztes Jahr, wie du gesagt hast, US Open natürlich ein außergewöhnlicher Erfolg, war so ein bisschen überraschend auch. Er hat dieses Jahr zu Beginn des Jahres am College gespielt, also hat eigentlich unüblich nach einem Grand Slam Erfolg bei den Junioren nicht direkt den Weg in die Profi-Szene gesucht, sondern hat ein Jahr sich einem College angeschlossen und spielt jetzt seit ein paar Wochen oder seit mehreren Monaten natürlich auf der Challenger Tour. Und so wie du gesagt hast, hat ein Turnier in Hernissos, glaube ich, gewonnen und jetzt seitdem eigentlich konstant gute Ergebnisse geliefert und ist jetzt auf dem Sprung, würde ich sagen, in die Grand Slam Qualis, also Top 200 und mit Sicherheit auch auf kurz oder lang Richtung Top 100 unterwegs. Also ist ein wirklich interessanter, junger Spanier, der ein bisschen anders spielt. Also jetzt nicht so ein typisches Sandplatz-Tennis, sondern er hat auf Hartplatz seine besten Erfolge und Resultate auch.
Das erklärt auch, warum er hat viel mehr auf Hartplatz gespielt. Er hat nur 4 Spiele auf Sand gespielt dieses Jahr.
Genau, also das, er ist sehr groß, ein sehr hagerer Typ so. Aber ja, bin ich sehr gespannt, wie das heute ausgeht. Freue mich extrem für Wally, dass er da jetzt diesen Schritt erstmal gewagt hat, Richtung USA zu gehen, sich da auch auf diese Turnierserie zu begeben. Macht man als Europäer manchmal nicht oder man neigt dazu, immer erstmal in der Umgebung zu spielen und hier auch zu bleiben, aber ich glaube, für ihn jetzt war es der richtige Schritt, mal aus diesem Trott rauszukommen, was Neues vielleicht auch zu spielen. USA, Hartplatz liegt ihm sowieso und ich glaube, dass das sich sehr positiv auswirken kann für ihn.
Ja, cool. Ja, der Spanier hatte sich auf die Schule konzentriert, habe ich gelesen, und erst spät seinen Abschluss gemacht. Deswegen hat er nicht so viel gespielt und auch sehr gute Ergebnisse am College erfüllt. Sind wir sehr gespannt. Deine Aussagen klangen jetzt ja so danach, obwohl er erst 19 ist, als wäre er jemand, der die Transition relativ zügig und glatt Richtung Top 150, 100 schaffen könnte. Sind wir mal gespannt, weil da gibt's ja nie eine Garantie für, dass das ohne Komplikationen klappt. Schauen wir mal, wie das heute läuft. Ich bin jetzt ja sowas wie ein Volley-Experte auch, weil wenn man erstmal zusammenarbeitet und inhaltlich auch so viel Zeit verbringt, steigen natürlich auch die Sympathien. Das ist jetzt irgendwie auch der einzige deutsche Spieler, bei dem ich sagen kann, das ist jetzt kein rein professionelles Verhältnis mehr. Also ich könnte jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so unabhängig über ihn berichten, wenn er jetzt nochmal einen krassen Sprung machen würde und plötzlich beim Grand Slam, dann müsste ich halt irgendwie dann auch sagen, okay, da kann ich jetzt eigentlich keine unabhängigen Texte schreiben, wo ich ihn kritisieren, wenn ich ihn mal kritisieren müsste oder so. Aber soweit ist es ja noch nicht. Aber ich bin auch sehr froh, weil ich finde, Wally ist ein Spieler, da merkt man auf dem Platz direkt, wie er sich fühlt. Man sieht es daran, ob seine Rückhand kommt, wie er schwingt, wie sein Aufschlag ist. So, er ist, das habe ich ihm so direkt noch nie gesagt, aber er ist so ein bisschen entlarvbar. Also man sieht das irgendwie. Und gerade sieht man, dass das Selbstvertrauen da ist, dass er viele Spiele gewonnen hat in den letzten Wochen, nicht nur im Einzel. Doppelerfolge helfen übrigens, das weißt du ja auch, extrem. Ja, also diese beiden Doppeltitel hat man direkt gesehen, dass er auch im Einzel selbstbewusster spielt. Das war mir so auch noch nicht so bewusst. Ist für mich auch schön als Journalist, weil ich jetzt viel mehr auch diese Challenger-Tour oder auch mal die Future-Tour verfolge, was da eigentlich dazugehört. Und ich bin da jetzt mit vollem Herzen dabei und kann ihn jetzt auch viel besser einordnen. Also mal gucken, wie das heute ist. Ich soll natürlich dich ganz lieb grüßen, aber vor allem euch auch da draußen und vielen Dank sagen für die wieder 5 neuen Patreons. Wir haben das ja ein bisschen neu gestartet und das läuft sehr, sehr gut. Und wenn Wally aus dem Turnier ausgeschieden sein sollte oder gewinnt, nehmen wir auch noch eine kurze Sonderfolge auf, dann auch wieder mit 10 Minuten extra auf Patreon. Da dürft ihr gespannt sein. Und wir switchen jetzt auf das Hauptthema des heutigen Tages, den Davis Cup Erfolg in Tokio, bevor wir ausblicken nochmal dann am Ende auf die Endrunde. Michael, ihr habt gespielt im Ariake Coliseum in Tokio. Ich habe mal geguckt bei Maps, das ist südlich unten in Tokio, ganz nah am Wasser. Reden wir erstmal ein bisschen über die Gegebenheiten mit Jetlag, mit Zeitunterschied etc. Seid ihr alle gut angekommen? Wie war denn die Organisation? Abstand von Hotel zu Halle, Shuttle-Service, Essen ist ja in Asien auch immer ein Thema. War das alles sehr, sehr professionell oder gab es Probleme? Ich frage nämlich auch deshalb, weil jetzt ist ja gerade die Leichtathletik in WM in Tokio und da haben sich einige Athleten sehr deutlich beschwert über die Organisation, was Abstand, Shuttle, was aber auch moderne Lebensmittel angeht, wie vegane Optionen, vegetarische Optionen, gesundes Essen. Deswegen frage ich mal bewusst danach auch.
Also dazu muss ich, also kann ich direkt sagen, das war vom ersten bis zum letzten Moment perfekt organisiert.
Schön.
Jetzt kannten wir, die vielleicht auch schon häufiger in Tokio waren, sowieso die Gegebenheiten. Du hast, der Center Court ist von dem 500er Turnier, was da ja auch jährlich stattfindet.
Richtig, ja.
Die Anlage Olympia war auf der Anlage, ist gespielt worden. Das Hotel, in dem wir jetzt waren, ist seit Jahren das Turnierhotel. Die Strecken zwischen Hotel und Anlage sind, glaube ich, zwischen 5 und 10 Minuten, je nach Verkehr. Also das war wirklich auch
perfekt
in nächster Nähe. Und das Essen dementsprechend war dann auch extrem gut. Also muss man ehrlicherweise sagen, jetzt mag ich sowieso sehr gerne die asiatische Küche. Insofern, okay, das hilft natürlich immer. Ich glaube, dass die Spieler da das genauso gesehen haben, mhm, die komplette Organisation. Wir sind unterschiedlich geflogen. Also das Betreuerteam ist nach Narita. Tokio hat 2 Flughäfen. Wir sind nach Narita geflogen, hatten die Flüge schon relativ frühzeitig gebucht, damit wir da an kostengünstige Tickets reinkommen. Die Mannschaft ist dann anders teilweise geflogen. Also ich glaube, der Struffi und Tim Pütz sind aus Frankfurt geflogen. Kevin ist aus München. Der Justin Engel ist dann aus Nizza gekommen, also da Yannick Hanfmann ist auch aus München geflogen, also da haben wir uns so ein bisschen zusammengefunden, aber sind alle dann eigentlich am Sonntag in Tokio gewesen und haben uns dann dementsprechend vorbereitet. Klar, ersten Tage war natürlich der Jetlag schon extrem, haben wir dementsprechend auch das Training anpassen müssen, so ein bisschen die Uhrzeiten. Aber von der Organisation her und von den Gegebenheiten war es perfekt. Wir haben in der Halle gespielt, also das Dach war zu. Dadurch haben wir jetzt nicht so diese Temperaturen, sage ich jetzt mal, haben uns jetzt nicht so belastet. Es ist relativ warm, sehr schwül. Also es wäre jetzt draußen sehr schwierig zu spielen gewesen, glaube ich, für uns. Es wäre eine Riesenumstellung gewesen. Aber dadurch, dass wir mit zu einem Dach gespielt haben und in der Halle, war das für uns jetzt als Europäer recht angenehm. Und so haben wir dann von Tag zu Tag natürlich den Jetlag ein bisschen besser im Griff gekriegt, haben unser Training ein bisschen gesteigert und waren dann am Ende, würde ich sagen, wirklich top vorbereitet. Also ich glaube, an dem Donnerstag schon haben wir uns zusammengesetzt und uns ist allen irgendwie nichts Negatives aufgefallen. Also die gesamte Woche war eigentlich so perfekt organisiert und so harmonisch, dass ich schon so ein bisschen Angst hatte, okay, es fehlt irgendwas. Also wir müssen irgendwo so einen Reibungspunkt mal haben,
okay,
damit wir in diese Spannung reinkommen. Aber ja, also es ist so auch gut gegangen. Insofern zeigt es einem nur, dass man nicht immer Spannungsmomente kreieren muss oder haben muss, um Leistung zu bringen.
Das hast du dann auch nicht gemacht, also irgendwas künstlich erzeugt. Du hast einfach mal laufen lassen.
Nee, ich habe es dann angesprochen, also dass sich jeder damit auch mal beschäftigt und sich das auch mal so überlegt, was es eigentlich für Punkte gab. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, was das unser Benny Reis da, bei dem ausnahmsweise mal wieder das Gepäck nicht angekommen ist. Und wenn das Schlimmste ist, was in so einer Woche passiert, dann glaube ich, konnten wir getrost feststellen, dass das eine sehr harmonische Woche war.
Grüße an Benjamin, für alle, die ihn nicht kennen. Das ist der Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Tennisbund, der dann auch meistens oder fast immer vor Ort ist, zumindest beim Davis Cup immer vor Ort ist und sich um die Außendarstellung, Social Media etc. kümmert. Okay, also ihr wart relativ früh da, um den Jetlag zu bekämpfen. Ich nehme an, dass dann auch aufgrund der Gegebenheiten alle außer dem Youngster schon mal vor Ort waren und das alles kennen. Das hilft natürlich auch. Und ihr wart perfekt vorbereitet. Die Japaner gelten ja als sehr höfliches Volk, sehr respektvoll. Schafft das denn die japanische Mannschaft, zwar diese ganzen Voraussetzungen zu erfüllen, aber dann trotzdem ein griffiger Gegner zu sein, der kämpft und beißt und vielleicht auch wirklich zeigt, ich will hier gewinnen? Und wenn ja, wie drückt sich diese japanische Kultur im Sport da aus?
Absolut, ist finde ich eine gute Frage auch, also weil genau das kann ich nur unterstreichen, also die Leute auch in der Organisation, der Mannschaft, die Gegner, Betreuerteam war unglaublich respektvoll, unglaublich höflich, sehr freundlich. Allerdings dann muss man auch sagen, als das Match losging, ne, wollten die gewinnen, genauso wie wir auch. Und ich sage jetzt mal, als erster war ja der Yoshihito Nishioka, ein sehr bekannter und erfahrener Spieler, der die, so wurde es uns auch mitgeteilt, die letzten 8 Davis Cup Partien alle gewonnen hat. So, und dementsprechend ist er auch aufgetreten. Und was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ich fand, dass die japanische Betreuer oder das Betreuerteam extrem einheitlich war, den Spieler perfekt unterstützt haben. Also das, was ich, sage ich jetzt mal, von meiner Mannschaft auch immer erwarte, habe ich da genau das Gleiche gesehen. Das war sehr harmonisch. Du hattest, dadurch, dass es ein Heimspiel war, bei denen noch ein paar mehr Betreuer dabei und die haben wirklich sehr gut gearbeitet, auch in der Vorbereitung, waren ein richtig gutes Team. Klar, die Zuschauer sind dann nochmal ein bisschen anders. Also wenn der Schiedsrichter einmal ungefähr den Finger gehoben hat, dass jetzt Ruhe ist, war auch wirklich Ruhe. Das hast du, glaube ich, in keinem anderen Land der Welt.
Ja.
Also das war schon außergewöhnlich. Es war eine, fand ich, tolle Atmosphäre, eine unglaublich faire Atmosphäre dadurch. Mhm. Und als Auswärtsmannschaft ist das natürlich sehr angenehm, da zu spielen. Also du musstest dich da jetzt nicht, du musstest nicht gefasst dich darauf machen, dass irgendeiner vielleicht mal reinhustet in wichtigen Situationen oder reinklatscht, sondern das war vom ersten bis zum letzten Ballwechsel unglaublich respektvoll und sehr fair.
Das hat man auch über den Stream gemerkt, dass da keine feindliche Atmosphäre herrscht vom Publikum ausgehend. Aber ich habe auch deshalb mal gefragt, weil man kennt das ja in der einen oder anderen Situation im Auswärtsspiel, dass durchaus mal eine Schikane gestellt wird. Jetzt keine Riesenschikane, aber wo man sich dann schon als Auswärtsteam denkt so, okay, gut, hier, das war jetzt nicht unbedingt nötig, aber wir sind halt hier auswärts. Und deswegen hatte ich mal nach dieser japanischen Mentalität gestellt. Also davon hat man nichts gemerkt, ne? Alles professionell, alles euch zuvorkommt, organisiert und halt nur rein auf das Sportliche gesehen, dann halt ehrgeizig. Ja, okay.
Ja, also das war echt top und kann man immer nur wieder erwähnen und auch die japanischen Kollegen da beglückwünschen für so ein tolles Event, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und ja, also als Auswärtsmannschaft kann ich jedem nur wünschen, dass man Japan zieht.
Wie war die Aufmerksamkeit medial von der Heimat her, aus Japan her? Also ich glaube, korrigier mich bitte, aber es war ja kein deutscher Kollege oder Kollegin vor Ort und Agenturen auch nicht. Die haben alles digital gemacht, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Oder war jemand dort?
Nee, es war,
aus deutscher DPA, Sicht jetzt.
Aus deutscher Sicht war die DPA vor Ort, oh, weil okay, der Kollege, die Leichtathletik-WM begleitet hat und wir, dadurch, dass wir Freitag, Samstag gespielt haben, sozusagen er beide Sachen dann
sehr clever
bearbeiten konnte. Und er war sowohl Freitag als auch Samstag bei uns und ist dann von uns aus zur Leichtathletik-WM weitergefahren.
Das haben die dann sehr clever gelöst. Das ist ja perfekt und auch dann gut, dass wenn eine gute DPA-Berichterstattung schon mal gewährleistet ist, das erscheint ja dann überall in den deutschen Medien, die DPA einkaufen, dann ist das schon mal gut. Wie war die Aufmerksamkeit aus japanischer Sicht? Hattest du das Gefühl, dass da waren da viele TV-Kameras und schreibende Journalisten? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, war also diese Veranstaltung am Donnerstag, dieses Meet and Greet, wo die Ausstellung dann noch stattfindet, war sehr gut besucht, waren viele Journalisten, viele Kameras. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn Nishikori gespielt hätte, weil das mit Sicherheit ja nochmal so der Superstar ist in Japan.
War der nicht auch im vorläufigen Kader drin oder hatte ich mich da verguckt? Ich hatte es nämlich mal vor 2 Wochen im Podcast erwähnt, als ich den Fünferkader erwähnt habe, oder stimmte das nicht? Habe ich da einen Fehler gemacht?
Genau, der ist dann relativ früh ausgetauscht worden. Das war, glaube ich, also es war im Vorfeld schon der Woche. Der war drin, der war in der ersten Nominierung dabei, hat aber ja bei den US Open rausgezogen, hatte dann auch noch in der zweiten Woche bei einem Challenger, wo er gemeldet war, in China rausgezogen. Und insofern bin ich so ein bisschen davon ausgegangen, dass er eventuell nicht dabei ist. Dann wurde das auch bestätigt, dass er durch Rei Sakamoto dann, den jungen Japaner, ersetzt wurde. Und insofern war das relativ schnell klar. Und wir konnten uns dementsprechend dann auch darauf einstellen.
Hattet ihr in der Woche vor dem Wettkampf Zeit, etwas für euch zu machen, eine Teambuilding-Maßnahme, etwas, was ihr regelmäßig macht, etwas, was du mit uns teilen kannst?
Also wir sind, eine Sache haben wir gemacht, die hatte der Yannick Hanfmann sich angeguckt, und zwar, weil seine Schwester schon in Tokio war, da war ein, wir haben ein Museum besucht mit einer Ausstellung, so eine Lichterausstellung, war sehr, also war eine echt schöne Geschichte, was wir als komplettes Team im Endeffekt besucht haben. Und klar, sonst zwischendurch sind wir dann auswärts essen mal gegangen noch, aber jetzt nichts Großes, wo wir jetzt sagen, das war jetzt was Spezielles für die Partie, sondern dieser Museumsbesuch in dem Falle war wirklich von Yannick mehr oder minder organisiert und war eine Top-Veranstaltung. Und hat sich definitiv gelohnt.
Und du bist führend, was den Genuss von asiatischen Essen angeht im Team? Oder sind da noch mehr Feinschmecker dabei? Ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich da vielleicht ein bisschen vertut vor dem Wettkampf, ne, als Sportler.
Ja, aber das haben wir gut, gut hinbekommen. Wir waren, es war im Hotel dann ein italienisches Restaurant auch.
Und,
genau, das war dann die, ich sage jetzt mal, vor den Spielen, sowohl am Donnerstag als auch am Freitag, war das dann das Restaurant unserer Wahl, das wir vorher schon einmal getestet hatten. Und genau, das deswegen klar, Sushi und roher Fisch und sowas in allen Ehren. Ja, ich glaube, also gerade in Tokio und in der Gegend, wo wir waren, war das wirklich als auch nur, waren das frische Zutaten, frische Sachen und extrem gut. Und also da, glaube ich, haben wir auf der einen Seite nichts Negatives erfahren müssen, aber haben wir, muss man auch ehrlicherweise sagen, in den letzten Jahren sehr selten gehabt, dass wir mal irgendwo einen schlechten Pick hatten beim Restaurant.
Gut. Wir kommen kurz einen Blick zum Sportlichen. Du hattest Nishioka ja schon erwähnt als ekligen Auftaggegner. Steht zwar momentan nur 151, aber wir alle wissen, ehemaliger Top-30-Spieler, hatte vorhin nochmal nachgeguckt, Career-High 24. 6-4, 6-7, 6-4 für Jan-Lennard Struff. Im ersten Einzel. Das Ergebnis klingt nach einem engen, umkämpften Spiel. War es auch. Ich habe die anderthalb letzten Sätze gesehen. Was man sofort gespürt hat, ist, dass Struffi es geschafft hat, seine Form zu transportieren, was er davor geleistet hat. Ist ja auch so ein Spieler, der das dann schon auch ausstrahlt, so von seinem Körperbau her. Würdest du mir da zustimmen? Oder musste in der Woche noch was, also hast du gemerkt, du kennst ihn ja überragend intensiv und lange, dass er da mit Selbstvertrauen ankommt und dass du als Coach gar nicht so viel machen musst, sondern ihn eigentlich nur fokussiert Richtung Freitag lenken musst?
Ja, also Struffi ist genau so, wie du es beschrieben hast, da angekommen und ist durch die Woche auch marschiert.
Geil.
Das war optimal. Ich glaube, dass so ein Erfolg und so viel Selbstvertrauen, wie er bei den US Open dann getankt hat, dass das auch wichtig war, nicht nur für ihn, sondern ich glaube auch für uns als Team, so wie wir da waren. Also jemand, der so ein bisschen vorangeht, ist für eine Mannschaft immer extrem wichtig. Und ich glaube, das hat er dann auch so die gesamte Woche über transportiert. Das Match selber war schon mit Höhen und Tiefen. Was er definitiv geschafft hat, ist, dass er diesen Fokus vom ersten bis zum letzten Ball gehalten hat, dass er extrem gut serviert hat in den wichtigen Situationen, und dann auch dementsprechend so dieses Momentum teilweise dann gut ausgenutzt hat. Also er hatte bei 4-4 im ersten, meine ich 0-40, da ist er rausgekommen, hat danach gebreakt, im dritten hat er auch mehrere Situationen gehabt, wo er Schwierigkeiten bei seinen Aufschlagspielen hat, dann immer gut serviert und hat dann seine erste Chance genutzt. Und ja, das zeichnet dann auch einen Topspieler aus, der dann wenige Chancen hat, aber die dann auch nutzt. Und ich glaube, das war der optimale Start für uns in diese Partie.
Definitiv, weil das Matchup war ja auch nicht so optimal. Er stand vorher 1-2 und Nishioka ist jetzt auch nicht so vom Matchup her, vom Spielsystem her jetzt auch nicht so, wo du sagst, das wird zu 100% ein Win für Struffi. Aber ja, also die letzten anderthalb Sätze, die ich gesehen habe, kann ich auch nur so zustimmen, dass er vor allem da in diesen engen Momenten vieles richtig gemacht hat. Noch mehr beeindruckt, Michael, hat mich Jannik Hanfmann, also jetzt nicht, dass er so glatt gewonnen hat, aber auch diese, ja, Ausstrahlung und ein bisschen schon auch eine Form von Selbstverständlichkeit jetzt im Davis Cup an den Tag gelegt, den man ihm vielleicht so vor ein paar Jahren noch nicht zugetraut hat. War jetzt auch sein fünfter Sieg in Serie im Davis Cup. 6-3, 6-3 gegen die Nummer 105 der Welt. Klingt so ganz glatt und so weiter, aber wenn man sich mal die Matches und so und die Ergebnisse von ihm anschaut und dann auch schaut, dass er in Asien bleibt und Quali spielt in Chengdu und dann gegen zumindest vom Ranking her ähnlichen Spieler, Butkov, direkt wieder verliert, sondern das eigentlich so zwei Gesichter, ne?
Ja, ist schade, ne? Also das, was jetzt in Chengdu passiert ist, weil ich fand, oder der Jannik hat, wenn er für Deutschland auf dem Platz stand, immer unglaublich geliefert, hat in den letzten Jahren, stand er immer bereit. Also es gab nie eine Situation, dass ich auch in der Vorbereitung von irgendwelchen Partien das Gefühl hatte, okay, Jannik könnte mir absagen, sondern wenn ich mich bei Jannik gemeldet habe, hatte ich immer das Gefühl, boah, super, ich bin dabei. Und ich glaube, das ist also für mich jetzt in der Situation als Kapitän ein unglaublich positives Gefühl, was man natürlich auch hat. Und immer weiß, okay, wenn man kann sich auf Jannik hundertprozentig verlassen und die Leistung, so wie du es gesagt hast, es geht so ein bisschen unter. Er hat alle 5 Live-Partien gewonnen, hat gestartet mit einem Dead Rubber 2000, wann war das, 2000 17, glaube ich, dass er verloren hat und seitdem in 5 Live-Partien alle gewonnen. Und auch die Art und Weise, so wie er den Mochizuki, der mit Sicherheit sehr schwierig zu spielen ist, auch ein ganz spezieller Spieler, da das Match dann bestritten hat, das war herausragend. Und so kennen wir ihn im Davis Cup und wir wünschen ihm natürlich auch immer, dass er diese Leistung dann auch transportieren kann. Jetzt, klar, muss man auch sagen, dass das natürlich auch eine anstrengende Woche immer ist. Also wir verlangen natürlich auch viel von den Jungs und dass dann in der Folgewoche manchmal das vielleicht dann da die Kraft ein bisschen ausgeht und die Anpassung. Chengdu darf man auch nicht vergessen, ist 500 Meter hoch. Tokio war Meereshöhe, so dann die Anpassung so kurzfristig dann auch wieder hinzubekommen, ist nicht so leicht. Also da sprechen natürlich auch, spielen ein paar Gründe rein, warum er vielleicht auch dieses Match verloren hat. Aber Jannik ist für mich die letzten Jahre immer eine absolute Bank gewesen, war immer da, hat unglaubliche Intensität und auch seine Leistung auch im Trainingseinheiten immer gebracht und ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft.
Danke für deine Ausführungen und die Erklärung dazu. Und wir hoffen natürlich, dass er das auch im Einzel noch des Öfteren wieder zeigen kann, um seine Form und Karriere möglichst schnell wieder anzukurbeln. Das 3:0 hat das Doppel geholt, Krawitz-Pütz. Kevin hat danach gesagt, der Schlüssel war, tough zu bleiben. Wir haben in den Einzeln schon gesehen, dass es enge Matches waren. Wir haben einen guten Tiebreak gespielt. 6-3, 7-6, Tiebreak zu 4 gegen Watanuki Yusuki. Pütz ergänzte erleichtert, wir sind sehr glücklich, in Bologna dabei zu sein. Kannst dich auf dieses Doppel ja sehr, 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 sehr oft verlassen, die dafür gesorgt haben, dass du sogar Justin Engel einsetzen durftest und ihn zu seinem Debüt verhelfen durftest als zweitjüngster Spieler in der Geschichte des Deutschen Tennisbundes im Davis Cup. Ich würde aus Zeitgründen kurz nochmal auf Justin zu sprechen kommen. Wie hat sich denn Justin Engel in euer etabliertes Team eingefügt? Ist ja auch was ganz Besonderes und wahrscheinlich auch nicht so einfach für so einen ganz jungen Spieler.
Ja, also Justin kann ich da nur loben, in allerhöchsten Tönen loben. Er hat das sensationell gemacht. Ich glaube jetzt, dass die Mannschaft natürlich auch aus ich sage es mal, älteren Herren besteht. Und da die Berührungspunkte jetzt noch nicht so vielfach waren, dass er mit den Spielern zu tun hatte. Klar, er hat auch gegen Jan Lennart, der schon in Hamburg ein Match gespielt und hat auch die Einzelnen schon gesehen. Aber ich glaube trotzdem, dass so die Berührungspunkte dann auch auf den Turnieren noch nicht so groß waren. Aber also kann man nur loben. Er war überall dabei, hat überall mitgemacht. Er hat eine unglaublich gute Intensität in die Trainingseinheiten gebracht. Also hat da nochmal wirklich die Jungsenioren wirklich gefordert und auch gepusht, gerade diese in den Trainingseinheiten. Und ja, waren auch ich sage jetzt mal, während der Matches hat er die Jungs gut unterstützt, war sehr präsent, ja, hat mir durchaus sehr, sehr gut gefallen und hat auf jeden Fall Lust gemacht und Spaß gemacht, ihn da zu sehen auch. Und ja, schauen wir mal, wie so seine Reise jetzt weitergeht. Macht das, finde ich, wirklich gut, geht gut mit dem Druck auch um, ist ja auch irgendwo als junger Kerl und in Deutschland, wenn man so ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommt, auch nicht so einfach, immer damit umzugehen. Steht ja schon auch, egal bei welchem Turnier, so ein bisschen im Mittelpunkt und finde ich, meistert das wirklich sehr, sehr gut und verbessert sich kontinuierlich, arbeitet an seinen, ich sage jetzt mal, an den Sachen, die er noch verbessern muss, ist da sehr genau, sehr akribisch und ja, und hat sich dann auch zum Glück damit belohnt, den vierten Punkt dann noch einzufahren in einem wirklich hochklassigen Dead Rubber. Also da habe ich viele Partien schon gesehen, die ja, die jetzt nicht das Niveau und vor allen Dingen auch so diese Intensität hatten. Das war natürlich auch auf japanischer Seite der erste Einsatz von dem japanischen Spieler. Insofern war das was ganz Besonderes. Die Zuschauer waren begeistert und ich glaube, wir als Mannschaft haben uns alle für einen Justin gefreut, dass er da den vierten Punkt auch einfahren konnte.
Es ist lustig, dass du es auch anfangs von dir aus erwähnt hast, weil ich habe es hier auf meinem Zettel auch noch stehen. Dieser Altersunterschied ist ja durchaus nicht zu unterschätzen, dass man dann auch Berührungspunkte hat, sowohl in der Kommunikation, in den Interessengebieten, wenn man nicht auf dem Platz steht. Ist da eine Seite auf die andere Seite zugegangen? Wie hast du das beobachtet? Weil das sind ja durchaus ja mehr als 10 Jahre, teilweise 15 Jahre, anderthalb Sportgenerationen sind das ja.
Ja, da müssen ja immer beide Seiten, finde ich, mitspielen, dass das funktioniert. Und es war halt so, dass beide Seiten da, also erstmal die älteren Spieler natürlich Justin auch ein bisschen mit eingeführt haben, dazugenommen haben. Und dann geht das relativ schnell in so einer Woche. Da ist wirklich der Riesenvorteil, dass man natürlich auch einen Betreuerstab hat, der jetzt schon seit Jahren dabei ist, der auch da die neuen Spieler direkt mit aufnimmt und auch so ein bisschen hilft, wie die Abläufe sind. Und insofern war das oder war ich das auch schon so gewohnt mit neuen Spielern oder jüngeren Spielern auch, dass das immer gut läuft und hatte mir da jetzt nicht so Gedanken gemacht, aber dass das jetzt so gut läuft und auch die Sachen neben dem Training auch gut waren und Justin bei jeder Aktivität auch dabei war, wir Karten gespielt haben. Also das hat von vorne bis hinten wirklich gut geklappt.
Also er darf wiederkommen, ja?
Er ist jederzeit willkommen, absolut.
Sehr gut. Wir schauen uns das ein bisschen übergreifend an. Durch den 4:0-Sieg habt ihr es auch geschafft, auf Platz 3 der sogenannten Nationenwertung vorzurücken. Das ist die höchste Platzierung, die der DTB eingenommen hat, seit das vor 5 Jahren eingeführt wurde. Höchststand war bisher Platz 4. In dieser Rangliste führt Italien vor Australien. Das ist nicht nur ästhetisch schön und eine Wertschätzung, sondern auch vor allem deshalb wichtig, weil die Auslosung für die Endrunde in Bologna am 8. bis 13. November für die Top 8 Teams auch davon so ein bisschen abhängt, also die Setzung für die Auslosung. Und das hat dazu geführt, dass ihr nicht direkt gegen Italien im Viertelfinale spielen müsst. Deshalb auch wichtig, weil Yannick Sinner ja durchaus gezeigt hat, dass in den letzten Jahren, dass er da committed ist zu spielen beim Davis Cup. Die Auslosung hat ergeben, dass ihr gegen Argentinien starten wird. Ihr wisst das, als Tennis Freaks ist direkt K.O.-Runde als Viertelfinale, also es zählt direkt. Argentinien hat jetzt in der Runde gespielt mit Echeverric, Cherundolo, dem sehr guten Doppel Ceballos Molteni und Comesana noch in der Hinterhand. Wie schätzt du die argentinische Mannschaft und dementsprechend dann auch eure Chancen ein in Bologna auf Hardcourt?
Ja, also ich glaube, dass die Argentinier sehr, sehr breit aufgestellt sind, haben viele Top-Spieler in ihren Reihen und können da dementsprechend auch aus dem Vollen schöpfen. Sie haben ja auch noch Sebastian Baez, haben noch ein, zwei andere, die wirklich ja, auf höchstem Niveau spielen. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es, wie gesagt, in Bologna ein schneller Hartplatz sein wird. Ich glaube, die Bedingungen, die wir jetzt auch die letzten Jahre in Malaga haben, sind gut für jeden Spieler, der bei mir aufschlagen könnte. Und ich glaube, dass mit der Erfahrung und der Stimmung, dass wir da auf jeden Fall gute Chancen haben. Aber das ist mit Sicherheit eine 50-50-Partie. Ich glaube, dass wir in jeder Partie, also in jedem einzelnen Match Chancen haben oder beziehungsweise dass es offen ist. Und insofern ist das eine hochinteressante Begegnung. Ich meine, wir haben letztes Jahr ja leider gegen die Niederlande ja dann im Halbfinale verloren. Argentinien sehe ich jetzt als starken Gegner natürlich an, aber jetzt nicht so, dass wir da hinfahren und sagen, ja, hoffentlich verkaufen wir uns gut, sondern wir fahren da schon mit Ambitionen hin und wollen da auch dementsprechend unsere Top-Leistung wieder bringen und da glaube ich, dass wir dann auch, wie gesagt, ganz gute Chancen haben.
Wir haben jetzt Mitte, Ende September. Bis wann musst du deinen Kader offiziell nominiert haben?
Genau, ich muss bis 20. Oktober ist so die Nominierungsfrist. Dann gibt es da immer nochmal solche kleinen Schlupflöcher, die man nehmen kann, indem man nicht alle fünf nominiert, sondern man kann sich da vielleicht auch nochmal eine freie Position offen halten. Ja, also habe ich auch schon so an alle Jungs weitergegeben, dass ich diesen 20. Oktober eigentlich auch ganz gerne einhalten würde, weil ich mir halt auch noch oder jedem Einzelnen die Chance geben möchte, jetzt auch noch mal ein paar gute Ergebnisse zu zeigen. Und ob ich dann 4 oder eventuell direkt 5 nominiere, das weiß ich jetzt noch nicht. Das hängt dann auch so ein bisschen davon ab, genau, was jetzt passiert in den nächsten Wochen. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir da wirklich mit einer guten Mannschaft auflaufen werden.
Bist du auf dem Stand, beziehungsweise hat dir Daniel Altmaier im Gespräch sagen können, wie lange er mit seiner Verletzung außer Gefecht ist? Ab wann er wieder, trainiert er schon wieder oder muss er noch pausieren?
Nee, der ist sogar, mit dem habe ich sogar schon telefoniert. Der war auf dem Weg nach Tokio. Der spielt in der nächsten Woche dann das 500er-Event in Tokio. Da ist er wieder am Start. Er hatte zusätzlich zu seiner muskulären Geschichte im Oberschenkel auch noch, glaube ich, Fieber bekommen. Also das hat er mir da gesagt und hat daraufhin auch die Woche drauf, die er eigentlich gemeldet hatte, also Chengdu, die Woche, die jetzt gerade läuft, absagen müssen. Insofern wird der wieder spielen. Genau, und dann müssen wir mal schauen, wie so alle beisammen sind.
Wenn man sich so die Berichterstattung von der Agentur anschaut, steht eigentlich immer, wenn ihr spielt, drin so Halbsätze wie das deutsche Davis Cup Team hat trotz der Abwesenheit von Alexander Zverev das Spiel so und so bestritten. Wenn man sich jetzt die letzten Jahre mal so ein bisschen anschaut, ist er ja eigentlich mehr nicht dabei gewesen, als dass er dabei war. Also dieses funktionierende Team hat ja herausragende Erfolge in Relation auch zu den Ranking-Positionen gefeiert. Aber die Öffentlichkeit fragt natürlich immer danach oder erwähnt es immer noch, dass es ja eigentlich nicht die bestmögliche Aufstellung war. Ich frage mal so, solange die ATP-Finals direkt in der Woche davor in dem Kalender stehen, kann man das eigentlich ausschließen, dass Alexander Zverev spielen wird?
Nee, ist ja die Woche davor, also deswegen kann man es nicht ausschließen, würde ich sagen. Nee, also ich glaube, er hat ja irgendwann mal Stellung dazu bezogen, dass er diese Finals oder das Format nicht unterstützt. Genau, also das hat er mal gesagt, aber dadurch, dass wir oder dass er bei den Finals in Turin ist, wir die Woche drauf in Bologna wären oder sind jetzt, nicht nur wären, jetzt sind wir ja da, werde ich mit Sicherheit auch den Kontakt zu Sascha suchen. Ich glaube, das bin ich, sage ich jetzt mal, auch nicht nur dem Deutschen Tennisbund, sondern uns allen geschuldet, weil im Endeffekt verfolgen wir natürlich alle den Traum, auch diesen Event irgendwann mal zu gewinnen. Und ich glaube, da ist sich auch jeder sicher, dass wir natürlich da in Bestbesetzung auflaufen müssen, um das zu erreichen. Und dem werde ich dann natürlich auch wieder nachgehen und versuchen, alle oder beziehungsweise die bestmögliche Mannschaft dann da nach Bologna zu bekommen. Und insofern kann ich mehr noch nicht dazu sagen. Also ich habe weder, also ich kann dir sagen, dass ich weder eine Absage noch eine klare Zusage habe, sondern wir sind jetzt in den ersten Gesprächen und jetzt schauen wir mal, was dann passiert. Ich glaube aber, dass, so wie du es gesagt hast, wir mit Sicherheit immer ganz ordentlich performt haben und irgendwo dieses Gefühl immer noch da ist, dass wir vielleicht sogar auch mehr schaffen können. Und ich glaube, gerade jetzt nach über 30 Jahren, wo wir das letzte Mal in Deutschland diesen Sieg feiern durften, glaube ich, ist ein unglaublicher Hunger und eine Gier da, das nochmal zu erreichen. Und ich glaube auch, alle Spieler haben das Gefühl, dass da mehr drin ist und dass wir noch mehr schaffen können. Und insofern schauen wir mal, wie wir dann in Bologna oder wer dann alles in Bologna ist und was wir dann da erreichen können.
Sehr gut. Man darf eigene Fragen einreichen als Patreon bei uns, Michael, und der Christian Stürmer hat das gemacht. Und bevor ich die Frage vorlese, setze ich die Frage nochmal in Kontext, weil es geht um deutsche Jugendspieler und wie sie ihren Weg nach oben gehen. Und dann habe ich mir vorhin nochmal ein bisschen die Weltrangliste angeschaut. Wir haben 3 Top 100 Spieler, momentan nur ein Spieler auf den Plätzen 100 bis 200 mit Jannik Hanfmann, 4 dafür zwischen 200 und 300, Engel, Zarai, Topo, Gensch, 5 Spieler von 300 bis 400, Squire, Dedura, Rehberg unter anderem, und die 3 ganz Jungen, die ja momentan in aller Munde sind, zumindest schon in der Tennisblase, McDonald, McKenzie und Schönhaus, sind noch 4-stellig, aber aufgrund dessen, dass sie ja den Fokus auch auf Jugend-Grand Slams und Turniere gelegt haben und jetzt langsam erst anfangen, und über diese ganzen journalistischen Narrative haben wir ja auch schon miteinander geredet, wenige Teilnehmer bei Grand Slams etc., dass wir in der Zwischenphase sind, darauf will ich gar nicht so groß eingehen, da haben wir auch schon ja auch miteinander drüber geredet. Und jetzt zur Frage von Christian Stürmer, vielen Dank für deine Unterstützung. Hallo Jannik, vielleicht reicht es ja noch, er hat es ganz kurzfristig gemacht. Mich würde folgende Frage interessieren, in der Doku King Richards ist eindrücklich dargestellt, dass Venus und Serena, glaube ich, Williams keine Future-Turniere gespielt haben. Die Talente von WTB und DTB werden zu vielen Turnierteilnahmen aufgefordert. Was ist Ihrer Meinung nach das richtige Verhältnis zwischen Trainingszeit und Wettkampfzeit? Da müsste ich jetzt erstmal klären, ob das tatsächlich so ist, dass der Verband zu vielen Turnierteilnahmen aufruft. Und die Frage könntest du dann ja im Nachgang so beantworten, wie er es gestellt hat.
Also natürlich rufen wir auch zu Turnierteilnahmen auf. Also insofern würde ich da jetzt nicht widersprechen, weil es ja irgendwo die Sportart auch mit sich gibt, dass man sich misst, ne? Und dass man das auch auf einer gewissen Art und Weise, meiner Meinung nach, also ich weiß, ich habe den Film auch gesehen, habe den zweimal sogar gesehen, dass der Richard Williams darauf verzichtet hat, beziehungsweise sie, glaube ich, ganz vereinzelt mal Turniere hat spielen lassen, aber dann auch wieder davon abgekommen ist und wieder den absoluten Fokus auf das Training gelegt hat. Ich glaube, damit will ich nicht die Frage beantworten, aber ich glaube, erstmal führen ziemlich viele Wege nach Rom. Also es gibt nicht den einen Weg, den man befolgen muss, damit man es schafft, sondern jeder Spieler und auch jede Person ist in manchen Sachen unterschiedlich. Der eine braucht diesen Wettkampf, um sich weiterzuentwickeln. Der andere muss halt vermehrt trainieren. Aber ich glaube, eine gesunde Mischung aus Wettkampf und Training ist ganz wichtig. Und ich hatte jetzt gestern ein Meeting, wo mir aufgezeigt wurde, dass teilweise unter 12-Jährige 46 Turniere gespielt haben im Jahr. wo ich dann sage, okay, das ist definitiv zu viel, das kann, das kann nicht zielführend sein.
Das klingt auch ungesund, ja.
Ja, ne, und da die richtige Mischung zu finden, die ist bei dem einen vielleicht bei 20 Turnieren, bei dem anderen vielleicht bei 25 Turnieren, das hängt natürlich dann ja auch ein bisschen damit zusammen und dann auch in den Altersregionen unterschiedlich, ne? Also das muss man ja auch immer in Verhältnis setzen. Also das jetzt so einfach zu beantworten, glaube ich, ist jetzt nicht so leicht, aber ein gesundes Verhältnis zwischen Trainingsphasen und dann auch Turnieren ist, glaube ich, hier das A und O. Und das versuchen wir aber auch mit unseren Athleten oder Kaderathleten auch so hinzubekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Diego denke, der auch wirklich gezielt immer Trainingsphasen einwirft, Diego de Duva, um dann wieder Turniere zu spielen. Und ein anderer Fall ist zum Beispiel der Justin Engel, der relativ viel spielt und die Zeit aber auf den Turnieren auch weiterhin extrem nutzt zum Trainieren. Also deswegen, ich glaube, es ist nicht so leicht zu sagen, das ist der eine Weg, der nur zum Ziel führt. Bei den beiden haben wir zum Beispiel schon mal zwei Unterschiede und bis jetzt funktioniert es bei beiden.
Vielen Dank, Michael, für die Antwort und danke, Christian, für die Frage. Wir nehmen so ein bisschen mit, mehrere Wege führen nach Rom und es gibt nicht die eine Antwort auf diese Frage. Da kann ich auch nochmal ein bisschen Input geben. Ich krieg's ja jetzt bei Wally mit zum Beispiel. Also der lässt sich auch trotz Misserfolge nicht vom Ranking oft leiten, auch wenn er abrutscht und sagt mal so, nee, ich nehme jetzt bewusst 10 Tage raus, weil ich muss an der und der Sache arbeiten, sonst bringt das Ganze nicht. Und dann gibt's aber auch Spieler, die Turniere spielen, aber für sich selbst sagen, diese Woche ist der Fokus nicht voll auf das Turnier, sondern ich möchte mir in der Woche auch einen Trainingsschwerpunkt oder einen Trainingserfolg setzen. Und wenn ich hier in der ersten oder zweiten Runde deswegen ausscheide, weil ich versuche, das auch im Spiel umzusetzen, dann ist das so und bleibt dann vielleicht sogar noch da und trainiert trotzdem noch 3-4 Tage diesen Schwerpunkt weiter, bevor er dann zum nächsten Turnier spielt. Also Christian, du siehst so auch nicht nur Talente, sondern auch routinierte Spieler oder schon gestandene Profis haben da verschiedene Herangehensweisen. Liebe Hörerinnen, wir haben heute nicht ganz so viel Zeit, aber ein Thema möchte ich noch ganz kurz ansprechen zum Abschluss. Vielleicht hast du es ja auch schon gedacht, dass ich es mal ansprechen werde. Ich berichte ja momentan nicht ganz so viel aufgrund meiner Zeit, auch über die investigativen Themen wie das Thema Doping, aber eine Thematik hat ja zumindest im Davis Cup Bereich kurz vorher ein bisschen Wellen geschlagen, dass dein Davis Cup Kapitän Kollege aus Australien, Leighton Hewitt, 2 Wochen gesperrt wurde, jetzt aber im Nachgang zu der Partie, das heißt, er durfte coachen und das Team betreuen, weil er, muss man jetzt auch mutmaßlich sagen, ich weiß ja nicht, es gab ein Urteil, aber er legt Berufung ein, ich nenne es das mal trotzdem mutmaßlich, weil er einen offiziellen der WADA oder der nationalen Anti-Doping-Agentur, so genau kann ich das nicht sagen, aber auf jeden Fall ein Doping-Charon, so nennt man die Leute, die sich um die Dopingkontrollen kümmern, letztes Jahr bei den Finals in Malaga geschubst haben soll, in irgendeiner Situation rund um eine Dopingkontrolle eines australischen Spielers. Die ITIA hat nach einer Anhörung auf diese 2-wöchige Sperre plädiert. Leighton Hewitt hat gesagt, es sei aus Notwehr geschehen. Die ITIA hat nach Zeugenaussagen diese Sichtweise abgelehnt, deswegen die Sperre ausgerufen, die aber trotzdem halt relativ gering ist und er auch eigentlich keine Auswirkung hat, weil er jetzt ja coachen durfte. Trotzdem legt er Einspruch ein und fühlt sich ungerecht behandelt. Du warst natürlich in der Situation nicht da, auch wenn wir beide zu dem Zeitpunkt in Malaga waren. Deswegen werde ich keine irgendwie blöde Frage zu der Thematik stellen, sondern eher eine allgemeinere Frage. Wie laufen denn Dopingkontrollen während Davis Cup Partien ab? Ich kenne das ja so, dass diese Charone da stehen und den Spieler nach Wettkampfende nicht Zeit alleine lassen, sondern direkt zur Kontrolle abführen. Darf da jemand von euch mit dabei, dass das alles gut abläuft? Lasst ihr die Spieler alleine zu den Kontrollen? Gehst du da sogar mit? Weil ich versuche mich anzunähern an das Thema, wie überhaupt so eine Situation zustande kommen kann, weißt du?
Also, und das kann ich so sagen, wie es ist, ohne jetzt da einen in Schutz zu nehmen oder einen zu verurteilen. Also ich glaube, dass die Kontrollen also die Kontrollen laufen unterschiedlich ab. Ne? Also A, so wie du es jetzt beschrieben hast, nach einem Spiel. Also das es heißt ja auch immer in den Vorbesprechungen einer Partie, dass der jeweilige Oberschiedsrichter die Mannschaft auffordert, bis der letzte Ball gespielt ist, auf der Anlage zu verbleiben, weil es sein könnte, dass eine Dopingkontrolle stattfindet. Das wäre dann der Fall nach einer Partie, dass die jeweiligen Kontrolleure sozusagen sich an die Spieler heften oder ne, also die unterschreiben lassen, dann mit von dem Zeitpunkt an, dass sie sozusagen die Spieler darauf angesprochen hat, dass eine Kontrolle stattfindet, bei ihnen bleiben, sich mit ihnen bewegen und dann auch in die Umkleidekabinen und überall, wo der Spieler halt hingeht, auch mitgehen. Also das, das ist die eine Art. Jetzt habe ich aber auch schon oder haben wir auch bei Davis Cup Partien schon erlebt, dass vor allen Dingen in der Corona-Phase in Innsbruck kann ich mich erinnern, dass die Kontrolleure vor einer Partie gekommen sind. Das ist sehr außergewöhnlich und war auch sehr ungewohnt. Und dann.
Das ist Novak Djokovic auch mal passiert bei einem Grand Slam Turnier und er hat sich danach auch in der Pressekonferenz lautstark darüber beschwert.
Weil
Thema,
das ist,
Thema Matchvorbereitung
etc. Genau, das ist natürlich in einer Vorbereitungsphase, ja, jetzt finde ich ein bisschen schwierig, dass jemand Fremdes bei einem, die jetzt dabei ist und auch in dem Mannschaftsraum, also in dem Inner Circle, nenne ich es jetzt mal, sich dann aufhält. Fand ich jetzt auch nicht optimal. Und dann gibt es natürlich auch noch die Off-Competition-Tests, wo teilweise die Kontrolleure dann um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens, weil das dann die Zeit ist, wo man natürlich alle Spieler im Hotel antrifft, auch teilweise auf den Zimmern dann noch kontrolliert wird. Also das sind die unterschiedlichen Szenarien. Ich hatte also ehrlicherweise da jetzt noch nie ein Problem.
Du bist nicht dafür bekannt, dass du Doping-Scharone durch die Gegend schubst. Ne?
Ja, die Kontrolleure waren auch immer zurückhaltend und im Endeffekt bin ich da eher, und ich glaube auch meine Spieler war es auch bisher immer so, die machen ihren Job, die haben einen Auftrag, die müssen den erfüllen, die machen das nicht, um uns zu ärgern, sondern das ist, die machen das, um einen sauberen Sport zu gewährleisten und haben halt diesen Auftrag bekommen, uns zu testen. Und insofern, sage ich jetzt mal, unterstützen wir das auch immer. Also sind wir, gab es solche Szenarien jetzt noch nicht, könnte ich mir jetzt auch nicht schwer vorstellen, dass sowas mal passiert.
Ja, wir wissen ja auch nicht, in welchem Kontext das genau passiert ist, aber was ich schon mal hier oder öfter ja auch hier rausgearbeitet habe, dass die nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland schon eine der besseren ist, beziehungsweise einen sehr hohen Standard implementiert hat, den der ein oder andere deutsche Spieler, also die sich natürlich alle dran halten, aber halt schon auch Ungleichheiten sehen gegenüber anderen Ländern und eher das kritisieren als das eigentliche Vorgehen, weil die wollen ja sauber sein und sie wollen ja professionell vorangehen. Hast du irgendwas Verlässliches gehört, in welchen Umständen das passiert sein soll und was es da ging? Ich meine, das wird ja sicherlich mal Thema
bei euch gewesen. Ich habe es auch, wie gesagt, nur im Internet gelesen. Und ja, wir haben es gelesen und wir haben da einmal kurz drüber gesprochen und geschmunzelt, aber also das ist auch alles. Also mehr habe ich dazu auch nicht gehört.
Gut, dann entlasse ich dich mit der letzten Frage, die ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe. Es gab ein sehr schönes Insta-Reel vom Deutschen Tennisbund mit deiner Ansprache vor Justins Debüt in der Kabine. Die heutige Zeit wird ja immer mehr so darauf hin, dass Social Media wichtig ist und dass man auch nah am Team sein darf als Fan. Jetzt hast du ja eben gerade in dem anderen Kontext erwähnt, wie intim eigentlich so eine Teamkabine ist und so weiter. Und ich kenne dich ja auch schon ein bisschen. Ich sage jetzt nicht, mich hat das überrascht, aber sagen wir mal so die Vorstufe von überrascht, dass du das zugelassen hast. Natürlich war das Match auch schon entschieden in dem Sinne, an dem Zeitpunkt. Vielleicht kannst du mich da mal oder uns mal ein bisschen mitnehmen, wie du da die richtige Balance hältst.
Also generell, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass Benny das gefilmt hat.
Ach so, okay.
Insofern war das jetzt dann im Nachgang, hat er mich gefragt, ob er das so ins Netz stellen kann. Wäre ich jetzt auch nicht derjenige gewesen, der das gepusht hätte. Also insofern, ja, hat er mich damit ein bisschen überrascht. Am Ende ist es eine Sache, ich glaube, das stellt so ein bisschen das Besondere heraus dann nochmal, glaube ich, auch dieses Teams, weil das war mir dann nur wichtig, weil ich sage jetzt mal, es wäre noch schön gewesen, wenn er diese Geschichte hinterlegt hätte, wie die Mannschaft auch darauf angesprochen hätte, ne? Mit Bildern, wie die Jungs dann hinter der Bank ihn auch unterstützt. Also wenn man dann so diesen, nicht nur das, was ich gesagt habe, sondern das auch die Jungs.
Das Ergebnis
ja. Dann auch, mhm. Ne? Das wäre halt eigentlich optimal gewesen. Aber also ansonsten bleiben viele Sachen auch in der Kabine und das ist auch gut so. Und wenn ich das mitgekriegt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch gefragt, dass er das bitte sein lassen soll oder stoppen soll. Das war jetzt weder geplant noch sonstiges, sondern es war eine ganz spontane Sache. Und manchmal lässt man sich auch als alter Sack dann noch zu solchen Sachen.
Ich möchte sagen, das habe ich nicht gesagt, ja, nur mal fürs Protokoll. Das habe ich nicht sagen wollen. Ich finde das Thema aber sehr interessant, weil ich glaube, es war Ewald Lien, Michael, der mal gesagt hat, vor einigen Jahren schon, Zettel Ewald im Fußball, wenn die Kameras in die Kabinen kommen, dann ist der Fußball tot. Und jetzt wissen wir ja heute, mehrere Jahre später, 2025, es gibt unzählige Dokumentationen auf Amazon Prime und den ganzen anderen Anbietern, die ganz nah und 24/7 auf den Trainingsgrounds sind, was natürlich die Fans der jeweiligen Clubs und auch normale Fußballfans total wertschätzen und lieben, diese Insights, die man ja sonst, wir Journalisten sind ja auch, ja, ich versuche ja auch immer nah dran zu sein und möglichst authentisch und ehrlich über alles zu berichten. Aber in der Form, wie das bei diesen Dokus ja geschieht, auch im Austausch für sehr, sehr viel Geld im Profifußball, ist ja schon immer auch ein toughes Thema für beide Seiten.
Deswegen wollte ich es einfach mal anschauen. Ne? Genau, also, ich muss da auch bestätigen, ich gucke diese Dokus unglaublich gerne, weil es mich einfach interessiert.
Ja, ich auch.
Ich gucke mir Pressekonferenzen von Fußballvereinen an. Also zum Beispiel gucke ich mir viele Pressekonferenzen von Sandro Wagner aktuell an, weil es mich einfach interessiert und weil ich es liebe, so ein bisschen wirklich dann vielleicht auch ein bisschen näher ranzukommen, ne? und so ein paar Insights zu bekommen. Und deswegen, also auf der einen Seite ist es unglaublich interessant und man hat es auch gerne. Auf der anderen Seite, so wie du sagst, ist es immer ein schmaler Grat, weil es werden manchmal auch in der Kabine Sachen gesagt, die vielleicht jetzt nicht für die Öffentlichkeit, also nur.
Ja, genau darum geht's ja.
Auch selber
genau darum geht's
auch,
ja.
Und auch die Umgebung, dass da vielleicht manchmal nicht immer das Beste gesprochen wird oder vielleicht auch mal Sachen gesagt werden, die man vielleicht auch runterschlucken sollte. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt eine Sache, wo ich gut mit leben konnte. Und was, glaube ich, einen ganz guten Einblick mal gegeben hat, so in unser Team. Und insofern war das alles in Ordnung.
Ja. Wir haben es ja auch geteilt auf unserer Instagram-Seite, advantage_podcast und so weiter, weil das sind genau die Dinge, wenn man zielgruppenorientiert arbeitet. Ne? Wir haben jetzt einen Tennis-Podcast, also ist es ja 100% die Zielgruppe, die lechzen ja nach sowas. Ja, aber das sind total interessante Sachen, die du sagst, auch dass du als Trainer, aus Trainersicht das schaust, weil es gibt ja auch Trainer, die dadurch ja fast einen Karriereknick bekommen zwischenzeitlich, wenn Sachen, bei denen sie nicht so gut wegkommen, dann in Social Media viral gehen und so weiter. Ich erinnere zum Beispiel mal an das Vorrundenaus der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Da gab es eine große Doku, nach der Hansi Flick ziemlich schlecht gemacht worden ist, da mit diesem Fluggänse-Vergleich. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, der hatte ja gute Absichten damit. Aber du weißt auch aus Trainersicht, dass nicht alle Maßnahmen immer 100% greifen. Und manchmal denkt man sich im Nachgang, okay, das hatte jetzt gar keinen Effekt. Ja, aber danach wurde er ziemlich wund gemacht. Und der Tenor war so ein bisschen, ja, vielleicht waren die Erfolge bei Bayern München gar nicht nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern er ist da nur mitgeschwommen. Und umso erstaunlicher und gut aus seiner Sicht, dass er jetzt in Barcelona zeigen kann, was er eigentlich für ein guter Trainer ist, weil nicht alles klappt. Und das ist halt durch diese Doku ihm negativ ausgelegt worden. Aber deswegen voll cool zu hören, dass man auch aus Trainersicht verschiedene Dinge verfolgt, weil du musst ja auch regelmäßig Pressekonferenzen geben und da kann man sehen, wie sich der ein oder andere Mensch dann verhält, ja.
Absolut.
Sehr interessant.
Also, wie gesagt, Jürgen Klopp habe ich mir immer angeguckt, Sandro Wagner gucke ich mir regelmäßig an, ich habe auch Thomas Tuchel, also klar, irgendwo immer Bezug zu Borussia Dortmund, beziehungsweise irgendwo im Fußball, aber ich finde die Sachen schon sehr interessant, dieser Umgang manchmal mit unangenehmen Fragen auch und kann man immer sich einiges auch abgucken.
Klar, da ist im Fußball ist ja auch nochmal die Öffentlichkeit ein bisschen größer oder quantitativ auch größer oder die Bild-Zeitung etc. öfter ein bisschen penetranter als vielleicht auch im Tennisbereich. Aber das kommt auch bei euch oft genug vor. Gutes Schlusswort. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ich bringe dich nicht in zeitliche Bedrängnis, aber ich konnte jetzt hier alles abarbeiten und bin super, super happy mit dieser Folge und bedanke mich von Herzen im Namen von Wolli und mir und allen Hörerinnen, dass du dir knapp eine Stunde Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, das nächste Mal würde ich jetzt erwarten, dass Wolli auf jeden Fall dabei ist.
Wir kriegen das mal, wir müssen ja auch nicht immer auf den Davis Cup warten, wir kriegen vielleicht mal eine Folge zu dritt hin im Rahmen des Zeitplans. Wenn er nicht hier auftaucht, bedeutet das ja im Umkehrschluss nur, dass er mehr sportlichen Erfolg hat. Das ja, stimmt. Nicht, dass am Ende die Leute sagen, seit er beim Schneider zu oft abhängt und so weiter und so fort. Ne? Genau. Spaß beiseite. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, dir und deiner Familie viel Gesundheit und ich hoffe, ich kann es noch nicht versprechen, aber ich hoffe, dass ich in Bologna als Journalist vor Ort sein werde, um eure sportlichen Leistungen auch mit öffentlich machen zu dürfen. Mit anderen Kolleginnen hoffentlich. Und bedanke mich nochmal und wünsche euch da draußen ebenfalls ein schönes Wochenende. Für mich geht es jetzt auf den großartigen Betzenberg gleich mit meinem Vater zum Topspiel der zweiten Bundesliga, Kaiserslautern gegen Preußen Münster. Wer hat da keinen Bock drauf, frage ich mich.
Ja, perfekt. Da wünsche ich dir viel Spaß.
Dankeschön, danke schön. Danke, Michael, und einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Ciao.